Anstoß, der Fußball-Podcast.
Eins kann man jetzt schon sagen, das ist die schnellste Folge, die es je bei Anstoß gegeben hat.
Hallo.
120 km/h schnell. Ich bin der Beifahrer in dieser heutigen Podcast-Folge und der Chauffeur, der Pilot und der Fahrer sitzt links neben mir, Fabian Wittke. Hallo.
Hallo, ich grüße euch und wir packen auf jeden Fall auf die Anstoß-Playlist Driver's Seat. Driver's Seat. Kennst du den Song noch? Driver's Seat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das ist, aber Driver's Seat fällt mir ein. Ich sitze auf dem Fahrersitz und ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind im Auto unterwegs. Michael, erzähl doch mal, wo wir hinfahren.
Ja, ihr könnt ja die kultige Bergtour oder die bergige Kultur, Anstoß-Ultras wissen Bescheid. Wir fahren ja einmal im Jahr in die Berge und wandern. Wir sagen natürlich auch aus Rücksicht auf unsere Privatsphäre jetzt nicht, wo wir hinfahren. Nur so viel, es wird höher als der Wilseder Berg in der Lüneburger Heide und nicht ganz so hoch wie der Mount Everest. Wir treffen auf jeden Fall unsere lieben Kollegen und sind jetzt gerade auf dem Weg mit einem Mietwagen in die Berge. Mehr wollen wir an der Stelle nicht verraten. Und wir haben uns gedacht, Fabian, wenn wir schon jetzt noch ein bisschen unterwegs sind, so ungefähr bummelige 2 Stunden, dann können wir die Zeit auch sinnvoll nutzen und einfach eine Podcast-Folge aufzeichnen.
Definitiv. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir haben festgestellt, über St. Pauli ist noch reichlich Luft nach oben. Deswegen konnten wir mit dem Flieger starten und sind auch wenige zwei, die es geschafft haben, in diesen Tagen noch über Heidenheim zu stehen. Das war eigentlich dein Gag, ne?
Das war mein Gag. Jetzt musst du aufpassen, der LKW hier. Österreicher, österreichisches Kennzeichen. Kann das schon ein Hinweis sein auf unseren Zielort? Den lässt du mal vor, ne?
Den lasse ich vor, den lasse ich rein. Der hat schließlich auch kein Gepäck im Vergleich zu uns, also keine Last hinten dran. Und ja, wir wollen natürlich nochmal... Oh, was sagt sie? In einem Kilometer links fahren. Das heißt, wir können auch verraten, wir sind noch nicht an der Allianz Arena vorbeigefahren. Natürlich wollen wir auf die Fußball-Bundesliga schauen. Natürlich müssen wir nochmal auf die Länderspielpause schauen. Und natürlich, liebe Brigitte, werden wir auch nochmal über St. Pauli und Holstein Kiel sprechen.
Das ist ja so klar wie die 20 Grad hier im Süden der Republik. Aber du hast eben Heidenheim angesprochen. Ja, wir sind über das höchste Stadion, das es in der Fußball-Bundesliga gibt, geflogen über den Tabellenführer. Wir waren oben, wir waren ganz oben. In der Liga steht der 1. FC Heidenheim nach 2 Siegen oben. Und sie ist wirklich der Beweis, dass wir im Auto sind. Die quatscht uns immer dazwischen, aber sie hilft uns auch ein bisschen, damit wir unser Ziel nicht verfehlen. Lass uns doch über den Überraschungstabellenführer sprechen. 2:0, völlig überraschend beim FC St. Pauli gewonnen und 4:0 gegen den FC Augsburg. Heidenheim sehr, sehr effektiv und erstaunlich stark, obwohl ja, wir zählen diese 3 Namen jetzt Woche für Woche auf, Erin Dingschi, Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste nicht mehr auf der Ostalb ihr Geld verdienen. Die sind flügge geworden, die haben ihr Heidenheim-Spiel zu einem Auswärtsspiel gemacht, die sind weg und trotzdem ist Heidenheim erfolgreich. Gestern war natürlich Paul Wanner beim 4:0 gegen Augsburg der herausstechende Spieler. Als 18-Jähriger hat er sich den Elfmeter genommen, ist jetzt der jüngste Spieler, der in der Fußball-Bundesliga einen Elfmeter verwandelt hat. Und dann hat er das Tor von Beck so wunderschön vorbereitet. Er war der Man of the Match, er ist 18. Und wir sind trotzdem ein bisschen traurig, dass nicht der FC St. Pauli oder Holstein Kiel auf die Idee gekommen sind, Paul Wanner auszuleihen. Oder war der out of the range für unsere beiden Lieblingsvereine?
Ich glaube schon, dass man das versucht hat, denn wenn ich jetzt Wanner Danner, ist ja die große Frage, aber natürlich ist er momentan das Gesicht des Heidenheimer Erfolgs und ich möchte noch weitergehen, ich würde sogar sagen, es unionnt Berlin gerade mächtig in Heidenheim. Sie haben ja nicht nur gegen die Heckenschützen es geschafft, eine Runde weiterzukommen oder beziehungsweise sich final für die Conference League qualifiziert, sondern sie spielen jetzt, es ist so ein bisschen das Äquivalent, ja, es ist nicht die Champions League, ja, es ist nicht Real Madrid, aber jetzt geht es aus oder beziehungsweise für Heidenheim, von der Ostalb, so wollte ich das sagen, gegen den FC Chelsea und das ist natürlich schon verrückt und bevor wir da noch tiefer drauf eingehen, meine steile These oder wie wir Podcaster sagen, mein Hot Take ist, Paul Wanner gehört ja noch dem FC Bayern. Und vielleicht braucht man in Zukunft tatsächlich gar nicht mehr Florian Wirtz, weil man den nächsten Florian Wirtz schon in den eigenen Reihen hat.
Nämlich Paul Wanner. Achtung, da gehen die Bremslichter an, rot. Ja, Rot ist nicht nur die Farbe des 1. FC Heidenheim, Rot mit Blau übrigens, Rot ist auch die Farbe der Bremslichter. Ich bin ein schlechter Beifahrer, ne? Ich werde dir jetzt immer ganz viele Tipps geben, damit du uns hier nicht ins Verderben fährst.
Ist das jetzt so ein bisschen gespielt oder bist du tatsächlich ein schlechter Beifahrer? Also bist du ängstlich? Fahre ich so schlecht?
Nee, du machst das gut. Wir haben ja auch eine Nobelkarre hier. Also eigentlich muss man der nur das Ziel eingeben und der Rest funktioniert von alleine. Du bist grundsätzlich ein sehr guter Fahrer und ich bin natürlich ein perfekter Beifahrer. Ich kokettiere so ein bisschen damit.
Das finde ich gut. Und du hast gerade eben ja schon gesagt, Rot da hinten. Rote hatten wir an Bord.
Rote hatten wir an Bord. Ich war noch gar nicht ganz fertig mit dem 1. FC Heidenheim. Das nur als kleiner Teaser. Wir hatten Rote an Bord. Wir werden das gleich auflösen. Paul Wanner ist einer, der zu 99,9% in der kommenden Saison dann beim FC Bayern spielen wird. Der war ja auch in der vergangenen Saison bereits an die SV Elversberg ausgeliehen, funktioniert in Heidenheim wunderbar. Ich frage mich nur, wo wollen Sie den denn einsetzen, wenn Sie Gnabry und Coman und Sané und Olise, der am Wochenende auch mal Olise hieß, aber dieser 53 Millionen teure Franzose, wenn Sie die haben und dann ja noch einen gewissen Jamal Musiala, wo soll dann Wanner spielen? Aber das ist 2025, 26. Wir sind in der gerade erst angefangenen Saison 2024, 25. Wir reden über den 1. FC Heidenheim, über den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, der ja nicht nur Paul Wanner hat, sondern auch Leo Cienza, der beim SSV Ulm in der vergangenen Drittligasaison der überragende Drittligaspieler war. Auch der hat nicht in Kiel angebissen. Auch der ist jetzt nicht beim FC St. Pauli, sondern auch der spielt beim 1. FC Heidenheim. Und da haben die Heidenheimer einfach zwei, und nicht nur die beiden, aber die beiden als symbolische zwei Spieler verpflichtet, die ihn richtig gut tun. Und der FCH, wie wir ihn ja inzwischen freundschaftlich nennen, hat jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen im DFB-Pokal, 2-mal in der Bundesliga, Conference League Hinspiel in Göteborg gegen Hecken und auch dann das Rückspiel gegen Hecken. Du hast es angesprochen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause. Die kommt natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt für die Heidenheimer. Aber sie sind Tabellenführer. Und irgendwie habe ich so ein paar Union Berlin-Vibes. Ich kann mich daran erinnern, dass Union Berlin vor einem Jahr auch Tabellenführer gewesen ist, nach 2 Spieltagen. Aber ich glaube nicht, dass Heidenheim derart abstürzen wird, wie die Berliner in der vergangenen Saison, weil Heidenheim unwahrscheinlich effektiv ist.
Ja, und das ist wiederum etwas, ohne jetzt dieses Fass wieder anzustechen, mit dem FC St. Pauli und Holstein Kiel. Man kann auch natürlich den VfL Bochum mit reinzählen. Genau das ist das, was die drei da unten, die da eben noch stehen mit 0 Punkten, vermissen lassen. Sie haben nicht diese Effektivität. Ja, sie haben auch diese Geschlossenheit. Ja, sie haben auch die Spielfreude. Ja, sie haben auch das Potenzial. Aber genau das, was dann am Ende eben auch einen Erstligisten ausmacht und für Erstklassigkeit sorgt, ist die Effektivität, ist das, was am Ende dann das Zählbare ist. Und das schafft Heidenheim mit Bravour. Und ich habe auch irgendwie wieder das Gefühl, dass man es geschafft hat, diesen Verein nochmal weiterzuentwickeln. Ich habe da auch mit dem Präsidenten da neulich eine sehr schöne Reportage gesehen, der Präsident des 1. FC Heidenheim, der gesagt hat, wie das damals war, als Jan-Niklas Beste von Benfica Lissabon abgeworben wurde, dass sie dann da auf mal einen Anruf bekommen haben und sich dann entsprechend mit dem Sportdirektor auseinandersetzen mussten und wollten und der dann gesagt hat, ja, ich komme vorbei und unterbreite euch das Angebot und mache meine Vorstellung bekannt. Und dann waren die alle im Prinzip erstmal ganz aufgeregt, weil die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, dass doch jetzt hier der Sportdirektor von Benfica Lissabon vorbeikommt. Und kam er tatsächlich vorbei. Und das hat er dann auch total charmant erzählt. Und dann hat er gesagt, so ja, und wir wollen ja dies und das und jenes. Und dann dachte der Sportdirektor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe.
Holger Sandwald?
Der Sportdirektor von Benfica Lissabon, meine ich.
Ach so, Roger Schmidt, was ist es nicht? Der war ja Trainer, er war Trainer, der ist auch nicht mehr Trainer. Aber wir wollen jetzt in Heidenheim bleiben. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, wir sind gar nicht weit von Heidenheim entfernt.
Das stimmt. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, so ja, und dies und das und jenes. Und er kam da so ein bisschen wie, als würde der große König mal ins Dorf verreisen und hat sich da überall rumführen lassen und so. Und dann hat er da einen, ich will nicht sagen auf große Hose, aber schon auf große, weite Welt gemacht. Und am Ende des Tages hat dann aber der Präsident gesagt, des 1. FC Heidenheim, am Ende geht's ja ums Geld. Und dann haben wir gesagt, so, wir haben uns jetzt nicht von dem einlullen lassen. Der hat ein Angebot gemacht und dann hat er gesagt, so, nee, wir haben ganz klar unsere Vorstellung, dann nicht. Und dann ist er unverrichteter Dinge wieder abgereist. Und dann meint er so, das hat schon so ein bisschen gebraucht, um diese Härte, um diese Konsequenz dann auch wirklich zu leben. Also dieses Angebot von Benfica Lissabon nicht anzunehmen. Und am nächsten Tag haben dann die Lissabonner angerufen und haben das Angebot der Heidenheimer angenommen. Also das heißt, sie sind auch am Verhandlungstisch eine weitere Version ihrer selbst. Und genau dieses Gefühl habe ich. Und das scheint ja auch aufzugehen. Und ich meine, wenn man natürlich dann auch noch diese Kontinuität hat mit Frank Schmidt, ja, spektakulär. Es ist natürlich jetzt auch nur der zweite Spieltag und es gab auch schon damals die Paderborner, kann ich mich dran erinnern.
Kilometer links fahren.
Machen wir?
Ein Kilometer links fahren. Es gab auch damals mal die Paderborner, die als Tabellenführer zum FC Bayern gereist sind. Das sind so diese kleinen Geschichten, ja. Und es gibt halt auch genau der erste FC Union Berlin, der dann mal Tabellenführer ist. Es ist der zweite Spieltag, trotzdem finde ich es erstaunlich, mit was für einer Konstanz Heidenheim momentan am Start ist.
Aber wir wären ja töricht, wenn wir nicht am zweiten Spieltag oder nach dem zweiten Spieltag über den ersten FC Heidenheim sprechen würden. Deswegen auch von mir der Vorschlag, was hältst du davon, wenn wir diese Folge in etwa so nennen, wenn der FCH, für uns ist es ja der FCH, wenn der FCH heidenheimlich Tabellenführer wird?
Das finde ich sehr gut. Das sollten wir ganz genauso machen. Heidenheimlich finde ich gut.
Dann locken wir das so ein. Ja. Und müssen natürlich auch noch über ein paar andere Dinge sprechen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wo war ich am Freitag? Ich war am Freitag auf einem Konzert von Deichkind auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Was haben Deichkind und Hertha BSC gemeinsam?
Sind sie leider geil? Oder?
Ja, bei Hertha wäre ich mir nicht so sicher. Also bei Deichkind ist ja Yippie, Yippie, Yay, Krawall und Remi Demi. Und bei Hertha heißt es ja neuerdings Yippie, Yippie, Krawall und Diego Demme. Was war das für ein Spiel, das 4:3 der Hertha am Betzenberg? Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ich wollte einfach nur den Gag platzieren. Bist du bereit, über Holstein Kiel und über den FC St. Pauli zu sprechen? Wobei die Kieler Niederlage wird dir ungefähr so sehr wehtun wie mir die Niederlage des FC St. Pauli. Oder wollen wir das rote Rätsel lösen? Lass uns das rote Rätsel lösen.
Oder wir machen das so, wir streuen das rote Rätsel immer mal wieder ein und halten sozusagen künstlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei Laune oder beziehungsweise auf Spannung, auf Zack, und können ja vielleicht, bevor wir über St. Pauli und Holstein Kiel sprechen, auch nochmal ganz kurz, finde ich, vielleicht gleich auch nochmal über die Nationalmannschaft sprechen.
Bayer Leverkusen müssen wir auch thematisieren.
Bayer Leverkusen, genau, da deutet sich so ein bisschen. Dann lass uns über Bayer Leverkusen sprechen, danach möchte ich aber auch nochmal über Borussia Dortmund sprechen, weil ich es auch ganz interessant finde. Aber lass uns gerne über Bayer Leverkusen sprechen. Bayer Leverkusen hat zum allerersten Mal in der Fußball-Bundesliga seit 2023 mal wieder verloren. Seit 35 Spielen. Du hast es auf deinem Zettel, wir haben es gepostet über unsere Instagram-Seite, Anstoß-Podcast. Du hast RB Leipzig als großen Meisterschaftsfavoriten ausgemacht. Ich habe Leverkusen ausgemacht und habe aber auch jetzt ein paar Argumente, die du schon vor Wochen gebracht hast, gesehen können. Leipzig hat eine unfassbare Offensivwucht und kann selbst nach einem Rückstand noch zurückkommen. Die Mannschaft ist intakt und kann es dann auch in Leverkusen schaffen, ein Spiel zu drehen und am Ende zu gewinnen.
Ja, es waren 2 Tore Rückstand, ne? Ja. Wahnsinn. Da führt Bayer Leverkusen gegen Leipzig mit 2:0, am Ende heißt es 2:3, und das dritte Tor, also das zweite Tor von Openda, das dritte Tor von Leipzig an diesem Nachmittag, fiel in der 80. Minute. Da wäre ja noch ausreichend Zeit gewesen für Bayer Leverkusen, um dieses Last-Minute-Leverkusen wieder aufleben zu lassen. Die 10 Minuten der regulären Spielzeit, ich glaube, es gab noch mal 9 Minuten Nachspielzeit. Jeder hat oder hätte mit dem 3:3 Ausgleichstreffer gerechnet. Er ist aber nicht gefallen. Obwohl die Leverkusener, ich glaube, am Ende 27:10 Torschüsse hatten, 18:2 Ecken. Es war zumindest auf dem Statistikbogen eine unfassbare Dominanz der Leverkusener. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der große Bruch ist. Es war ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch in der Doublesaison streckenweise echt knapp mit diesen Last-Minute-Punktgewinnen oder den Last-Minute-Siegen. Leverkusen war einfach mal fällig, würde ich sagen. Du drückst auf die Tube, hat Leipzig auch gemacht.
Genau, ich gehe hier auf der linken Spur an jetzt, was ist das hier? Kuchler-Service, man weiß nicht, was das ist. Tanks mit Inhalt drin, möglicherweise sind das auch die Anstoßmillionen, die wir natürlich in Geldspeichern auf Rädern immer hinter uns herfahren lassen, damit wir reichlich Kleingeld haben für einen Zigarettenautomaten.
Kleingeld ist gut. Ich habe noch einen Sanifair-Bong dabei, den lösen wir nachher ein. Da gönnen wir uns was Schönes, ne?
Genau, Kleingeld oder kleinen Dienst gab es ja auch bei Borussia Mönchengladbach. Schon wieder getroffen. Aber genau, ja, Leverkusen. Ich glaube, mehr muss man dann dazu auch gar nicht sagen. Also was natürlich nochmal ganz spannend ist im Vergleich zu der vergangenen Folge, dass nun Jonathan Tah, der das ja auch nochmal mit einer emotionalen Rede auf Facebook oder auf Instagram in den Social-Kanälen dann auch nochmal unterstrichen hat, so ja, er wollte irgendwie ganz gerne weg, ja, er hätte ganz gerne die Chance angenommen, nochmal woanders hin zu wechseln. Die Bayern waren im Gespräch. Am Ende soll sogar auch noch Barcelona dran gewesen sein. Aber jetzt ist er, was soll er auch anderes sagen? Wahrscheinlich war es seine Agentur. Jetzt ist er mit Kopf und Fuß bei Bayer Leverkusen, kann sich sogar das Kapitänsamt in der Nationalmannschaft vorstellen. 1 Kilometer links fahren, auch das machen wir. Und ansonsten haben wir es auch schon gesagt. Also vom Papier her würde ich sagen, hat Bayer Leverkusen nochmal einen stärkeren Kader als in der vergangenen Saison, als am Ende das Double unterm Strich stand. Und ja, Leipzig aber eben auch, plus Weiterentwicklung. Und erstmal jetzt Vorteil Leipzig und mehr kann ich dazu nicht sagen.
Du hast ja angesprochen, dass wir auf unserem Instagram-Kanal unsere Abschlusstabellentipps gepostet haben. Ich habe schweren Herzens RB Leipzig auf 1 getippt. Und ich möchte dich fragen, nachdem ich auch deine Abschlusstabelle gesehen habe, was hast du eigentlich gegen Hugo Ekitike? Ekitike. Oh, schwierig, ne? Aber dreimal hintereinander habe ich es geschafft. Was hast du denn gegen Eintracht Frankfurt und Hugo Ekitike?
Ne, es war so ein bisschen so, ihr kennt ja diese Social Rankings auch, wo man im Prinzip so, ich sag mal jetzt, 10 freie Plätze hat und dann zum Beispiel seine Lieblingssportlerinnen und Sportler nacheinander zugeworfen bekommt. Und dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Michael Schumacher, man hat 10 freie Plätze und dann muss man den irgendwo reinbringen. Man weiß aber nicht, ob vielleicht auch noch Michael Jordan kommt oder wer auch immer oder Tom Rothe oder Steven Skripski. Und man weiß halt nicht, wo man die ranken soll. Und dann fängst du an mit, weiß ich nicht, Michael Schumacher. Danach kommt aber noch LeBron James, Michael Jordan und, weiß nicht, Steffi Graf. So, und dann hast du diese Plätze schon vergeben, das wollte ich sagen. Und genauso habe ich meine Abschlusstabelle gemacht. Und ich habe, glaube ich, Eintracht Frankfurt so ein bisschen vergessen. Und habe dann aber irgendwie auch gedacht, es gibt ja immer ein Team, das am Ende dann doch deutlich schlechter abschneidet, als man es prognostiziert, also diese schwierige Saison spielt. Und das hatte ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen in Borussia Mönchengladbach Richtung gedacht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Eintracht Frankfurt ein nicht ganz so leichtes Jahr hat, weil auch da sehr viel Umbruch mit dabei ist. Ich möchte es auch noch belegen. Man setzt auf sehr, sehr viele sehr junge Spieler. Man hat auch wieder Qualität abgegeben. Und von daher kann das wirklich in 2 steile Richtungen gehen und entweder funktioniert das auf Anhieb und dann glaube ich, dann kann Eintracht Frankfurt oder die ersten 5 kommen oder ich kann mir halt auch vorstellen, dass es dann auch nicht funktioniert mit so viel Neuem und zu wenig Erfahrung und das eben zusammen in einem Team, das wie gesagt sehr frisch und jung nochmal geworden ist. Von daher, ja, bleibe ich beim Relegationsplatz. Und außerdem muss ich ganz kurz noch eine Sache sagen. Außerdem fehlen mir sonst irgendwie auch die Argumente, Holstein Kiel auf die 13 zu setzen.
Ich glaube, das ist das entscheidende Argument. Also ja, du hast Eintracht Frankfurt, ich war total überrascht, auf Platz 16 getippt. Eine Mannschaft, die Omar Mamouche und Hugo Ekitike zu ihren Spielern zählen darf, wird nicht 16. Also da bist du komplett auf dem Holzweg. Zum Glück bist du hier auf dem richtigen Weg. Du machst das übrigens sehr gut. Und wenn das Navi zwischendurch immer sagt, links abbiegen, das ist ein bisschen irritierend. Links abbiegen heißt da ganz oft nur, man soll auf der Autobahn bleiben. Man soll auf der linken Spur bleiben. Ne? Das irritiert mich bei Navis häufiger mal. Aber ich werde auch die Arbeit des Navis parallel zu dieser Aufzeichnung mitmachen und hin und wieder mal auf die Straßenschilder gucken. Wir sind auf jeden Fall gut in der Zeit. Wir sind auch gut auf dem Weg. Jetzt piept das hier übrigens. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Das hat auch so einen Spurassistenten, das Auto. Ne? Das schimpft immer so ein bisschen, wenn du ein bisschen zu weit links fährst oder ein bisschen zu weit rechts fährst. Oder hat es eben gerade ein bisschen geschimpft, weil du ein bisschen schneller gefahren bist als 80?
Ein Ticken zu schnell, genau. Ein Ticken zu schnell. Aber ich würde sagen, ich pendel mich hier so langsam wieder ein. Ja.
Ja, wer sich noch nicht so eingependelt hat, das ist Holstein Kiel. Ich war am Samstag da bei einer Weltpremiere. Das hier ist ja auch eine Weltpremiere. Die erste Anstoßfolge auf 4 Rädern, während das Auto auch rollt. Und ich war beim ersten Bundesliga-Heimspiel der Kieler gegen den VfL Wolfsburg. Das erste Bundesliga-Heimspiel, das Bundesland Schleswig-Holstein je erlebt hat. Endstand 0:2 gegen den VfL Wolfsburg. Danach habe ich dann auch mir die Daten, die auf einem Monitor sind. Also wir sind da mit einem, wenn wir reportieren, über eine LAN-Verbindung auch mit einer Datenseite, die von der DFL angeboten wird, verbunden. Da gibt's die Aufstellung, da gibt's dann auch die realtaktische Aufstellung, die Wechsel, Statistiken, alles Mögliche und dann natürlich auch die ganzen Daten, die zum Teil in jeder Zeitung abgedruckt werden. Eckenverhältnis, Torschussstatistik, gewonnene Zweikämpfe, Ballbesitzverteilung. Die Torschussstatistik zwischen Kiel und Wolfsburg 12-12. Kiel hatte mehr Ballbesitz, leicht mehr Ballbesitz, glaube ich, und hat im Vergleich zum VfL Wolfsburg auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber am Ende ist es dann Maximilian Arnold, der einen Freistoß leicht abgefälscht direkt versenkt und den zweiten so auflegt, dass ihn Sebastian Bornau mit dem Hinterkopf ins Kieler Tor köpfen kann. Ja, und dann steht es 0-2. Das ist schon die ganze Wahrheit. Ansonsten war Kiel eigentlich ein gleichwertiger Gegner, muss man sagen.
Ja, das geht über eure Vorstellungskraft. Schleswig-Holstein hat eine Bundesligamannschaft, das war die Choreo. Und letztendlich geht es auch nicht über unsere Vorstellungskraft, sondern es ist genau das eingetreten, was man als Sympathisant oder vielleicht auch als Journalist oder als jemand mit wohlwollendem Auge nicht sehen und auch nicht hören möchte, nämlich genau das, dass man sagt, so ja, wir haben gut mitgehalten, wir haben gut mitgespielt, wir waren über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner und können mit der Spielanlage auch nicht unzufrieden sein und können da eigentlich auch ganz gut mit leben. Aber am Ende ist es dann doch eben diese individuelle Klasse. Du hast die Standards von Arnold angesprochen, der ein Standardkönig ist, so muss man das sagen, mit seinen über 400 Spielen für den VfL Wolfsburg. Und ansonsten habe ich noch gesehen, dass Holstein Kiel sehr viele Zweikämpfe in der Luft verloren hat. Und ich habe es gesehen, dass Holstein Kiel auch wieder richtig gute, fast schon zwingende Torchancen hatte, unter anderem von Maschino oder auch wieder Becker. Und das ist dann eben der Unterschied. Du musst, das ist auch wahrscheinlich die größte Floskel, die es gibt, aber du musst in der Bundesliga diese wenigen Chancen, die du hast, die musst du einfach nutzen. Und am Ende sind wir dann da wieder bei der Effektivität. Ja, und die gab es nicht. Jetzt kommt dann der FC Bayern München. Dann das Auswärtsspiel beim VfL Bochum, dann geht es weiter mit Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart. Ja, guten Morgen.
Wird nicht einfacher, wenn wir jetzt mal den VfL Bochum ausklammern. Ja, ich habe auch noch so ein paar Zahlen. Maximilian Arnold, den haben wir jetzt mehrfach angesprochen, der hatte 84 Bundesligaspiele mehr bei Anpfiff als die komplette Kieler Startelf. Also als die elf Spieler, die Marcel Rapp von Beginn an auf den Rasen geschickt hatte. Oh, der schlenkert aber hier, der LKW, ne? Ja. Was ist denn da los? Steht auch drauf, Achtung, Fahrzeug schwenkt aus. Und es schwenkt tatsächlich aus. Meine Güte. Oder hört der nebenbei Anstoß und hat gerade die nächste Folge angemacht. Das kann natürlich auch sein, ne?
Vielleicht war das auch der Mannschaftsbus von Holstein Kiel und da ist jetzt Wolfgang Schwenke drin.
Ja, oder Uwe Schwenker, ne? Aber der ist ja vom THW. Wolfgang Schwenke war ja auch mal vom THW, aber der ist jetzt Geschäftsführer bei Holstein Kiel. Ja, also Arnold war erfahrener als die komplette Kieler Startelf und Armin Gigovic hatte ja aus einer ähnlichen Situation wie Maximilian Arnold auch eine Freistoßchance für Holstein Kiel. Gigovic, der Rekordtransfer von Holstein mit nur 1,8 Millionen Euro, wie wir, glaube ich, in der vorletzten Anstoßfolge alle gelernt haben. Arnold haut das Ding abgefälscht ins Tor. Gigovic schießt es knapp übers Tor. Und das ist denn der kleine, aber feine Unterschied. Also da sind wir beim Thema individuelle Klasse. Die Wolfsburger waren individuell dann einen Ticken stärker als Holstein Kiel. Und das hat dann gereicht. Und ich finde, auch einen statistischen Beleg aus der vergangenen Saison, der sich auch wieder hier wieder gespiegelt hat in diesem ersten Heimspiel. Erinnere dich an die Aufstiegssaison. Auch eine Zahl, die ist mir in der Spielvorbereitung untergekommen, war mir gar nicht mehr so klar. Holstein Kiel hat in der abgelaufenen Zweitligasaison 39 Punkte auswärts geholt. Das ist Rekord. Kiel ist die auswärts stärkste Mannschaft in der zweiten Liga gewesen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Und in der Heimtabelle war Holstein in der zweiten Liga nur Tabellenneunter. Möglicherweise klappt es dann auswärts auch besser. Ich weiß jetzt nicht, das Spiel gegen Hoffenheim habe ich nicht komplett gesehen. War Kiel gegen Hoffenheim besser als gegen Wolfsburg?
Nö, ich würde sagen, ähnlich gut. Also Ich fand, sie waren sogar gegen Wolfsburg noch ein bisschen stabiler, würde ich einfach mal sagen. Aber wir haben ja auch schon gerade eben, wir unterhalten uns ja privat auch nur über Fußball ausschließlich. Und wir haben uns ja auf dem Weg, ich sag mal so zum Mietwagen, bevor wir dann hier losgefahren sind, auch schon so ein bisschen darüber unterhalten. Ich glaube, was so ein bisschen frustig ist und was auch der Unterschied ist, sowohl beim FC St. Pauli als auch bei Holstein Kiel zu den vergangenen Jahren, du hattest immer so ein, zwei Spieler, immer pro Saison. Und da meine ich jetzt auch mal Sali Özcan vor ein paar Jahren. Natürlich Lee, der absolute Überspieler gewesen. Oder eben auch Tom Rothe. Rothe ist ja auch das große Rätsel in diesem Podcast. Der einfach, bei dem man gesagt hat, wow, dass der in so einer Mannschaft oder wow, dass Holstein Kiel so einen Spieler bekommt. Beim FC St. Pauli sicherlich auch ein Marcel Hartl oder vor ein paar Jahren kann man auch immer noch mal sagen, so einer wie Guido Burgstaller oder Kofi Schiré, das waren auch Spieler, wo man gesagt hat, wow, krass, die sind eigentlich ein Ticken zu gut für diesen Kader und die machen eben diese Unterschiedsspieler, die machen diesen Kader dann einfach nochmal besser. Und diese Spieler sehe ich nicht. Aus Holstein Kiel Sicht kann man bestimmt sagen, aus FC St. Pauli Sicht kann man bestimmt auch sagen, dass beide Fanlager nochmal so ein bisschen darauf gehofft haben, dass vielleicht doch nochmal einer durchrutscht wie Alyosha Kemlein oder dass irgendwie doch nochmal ein Stürmer kommt, der eben dann doch nochmal von irgendeinem anderen Verein ausgeliehen wird. Ich will jetzt gar nicht über Youssoufa Moukoko sprechen, sondern ich meine irgendwie halt ja ein junger Spieler, der anderswo keinen Stammplatz hat. Und all das ist eben nicht passiert. Und wenn man dann wiederum so Transfers anschaut, die Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Hertha BSC, Schalke oder der HSV getätigt haben.
Ja, Düsseldorf hat Tanaka abgegeben und Zollis, ne? Also das ist jetzt ja auch eher ein sportliches Downgrade.
Ja, aber sie haben den Belgier zum Beispiel von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Wie heißt der? Komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Ja, jetzt. Jetzt brauchen wir den Joker. Nee, bitte nicht während der Autofahrt nachgucken. Nee, komm, das machen wir hier nicht. Also wenn muss ich das machen? Du hast beide Hände am Steuer, bitte. Jetzt hat er gar keinen. Jetzt hat er sich gekratzt, während er die rechte Hand auf dem Oberschenkel hatte. Hat er sich mit der linken Hand gekratzt. Also so nicht, Freundchen.
Und dann hat er wieder hier noch so eine Kaffeekanne, so eine Trucker-Kaffeekanne. Und nebenbei wird hier noch bei Amazon bestellt. Nein, also ihr wisst, wen ich meine. Schaut doch nochmal selber nach. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Also Transfers ist das große Stichwort. Kann man das so zusammenfassen, wie ich es gerade eben gemacht habe, dass einfach St. Pauli und Holstein Kiel in der ersten Liga nicht die Möglichkeiten haben wie so mancher Zweitligist?
Offensichtlich ist das so. Ein Fabian Reese, der ja in Kiel auch zum Bundesligaspieler hätte werden können, wenn sein Wechsel zu Hertha so geklappt hätte, wie er es sich vorgestellt hat. Am Ende stieg dann, nachdem der Wechsel feststand, Hertha BSC in die zweite Liga ab. Er ist sicherlich einer der besten Zweitligaspieler. Er ist in Berlin geblieben, aber musste gleichzeitig beobachten, wie denn ein Haris Tabakovic den Verein noch verlassen hat. Marc-Oliver Kempf, der Abwehrspieler, hat die Berliner auch verlassen. Ja, der HSV hat Robert Glatzel gehalten, der offenbar sportlich keine so großen Ambitionen hat, sondern die nächste Zweitligasaison beim HSV dranhängt. Hannover 96 hat Yannick Rochelt aus Elversberg geholt, den man sich sicherlich auch in Kiel oder in Hamburg beim FC St. Pauli gut hätte vorstellen können. Bei Holstein Kiel und beim FC St. Pauli gibt's schon Parallelen. Man hat gesehen, ja, die Mannschaften können mithalten. Bei St. Pauli auch, glaube ich, schon die erste kleine Enttäuschung. Denn die ersten beiden Gegner, Heidenheim zu Hause, okay, es ist jetzt der Tabellenführer, aber es war dann eben doch eine Mannschaft, an der man sich tendenziell eher orientiert. Und Union Berlin auswärts, am Ende kein Tor geschossen in beiden Spielen, 3 kassiert, 0 Punkte. Ja, das ist schon ein bisschen frustrierend, weil das waren, glaube ich, Gegner Heidenheim und Union Berlin, mit denen hätte sich St. Pauli, ohne es offen ausgesprochen zu haben, schon auf Augenhöhe gesehen. Der Fußball von Alexander Blessin funktioniert nicht so gut, weil gerade diese beiden Gegner das Spiel nicht gemacht haben. St. Pauli hat in beiden Spielen mehr Ballbesitz, das System mit den Flügelspielern Afolayan und nur Mbamba wird mir ja gerade souffliert. Nur Mbamba heißt der Spieler, den Fortuna Düsseldorf von Bayer Leverkusen bekommen hat. Vielen Dank, Regie. Sitzt hinten noch jemand drin? Nein, Fabian hat tatsächlich mal eben das Handy geschnappt, weil wir jetzt gerade im Stau stehen. Deswegen durfte er ans Handy. Also der Blessin-Fußball, um diesen Satz noch mal eben kurz zu Ende zu führen, der hätte vielleicht auch anders aussehen können, wenn er sich für die Taktik seines Vorgängers Fabian Hürzeler entschieden hätte, nämlich mit Saad und Afolayan auf den Außen, also so wie St. Pauli ja auch attraktiv in die erste Liga aufgestiegen ist. Und die Gegner, bei denen der Blessin-Fußball besser funktionieren könnte, die waren eben noch nicht da in den ersten beiden Spieltagen. Ich kann es nochmal zusammenfassen und dann auch abkürzen und auf den Punkt bringen. Der Start ist sowohl für Holstein Kiel und den FC St. Pauli enttäuschend, weil beide eben auch von den Gegnern eiskalt bestraft worden sind und weil sie eben ihre Chancen nicht genutzt haben. Das nennt man dann Effektivität oder in diesem Fall auch mangelnde Effektivität.
Wusstest du eigentlich, was die Abkürzung von oder wofür die Abkürzung Stau steht?
Stop? Nee. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß es. Stop and. Nee, sag mal.
Stehende Autos.
Stehende Autos?
Ja. Ja, wirklich, das ist wirklich so. Also habe ich auch sehr lange für gebraucht, um das herauszufinden, aber es ist wirklich so. Ja, stehende Autos, zumindest mal ganz kurz ausgekoppelt und wieder sich rechts in den Verkehr eingereiht, hat sich Borussia Dortmund zum x-ten Mal, ich glaube zum 5. oder 6. Mal in Folge das zweite Spiel der Saison nicht gewinnen können. Und wenn man jetzt so die Konkurrenz anschaut.
Also du meinst das Retro-Duell im Bremer Weserstadion. Zwei Bundesliga-Gründungsmitglieder im direkten Duell, so viele gibt es davon ja gar nicht mehr, nur noch vier, wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer in der vergangenen Anschlussfolge gelernt haben. Und es war eher so ein enttäuschendes 0-0.
Ja, also ich glaube, hinten raus muss man sogar sich als Werder-Fan auch noch ein bisschen ärgern. Da finde ich es übrigens sehr, sehr spannend, dass da ja mittlerweile schon Peter Niemeyer als Leiter Abteilung Profifußball angezählt wird, und zwar vor laufenden Kameras, unter anderem von Marco Friedl, vom Kapitän, aber auch von Marvin Ducksch, der jetzt ja auch nochmal sein Bekenntnis zu Bremen abgegeben hat, weil sich viele einfach mehr Qualität in der Breite des Kaders gewünscht haben. Und trotzdem, glaube ich, hat am Ende Werder dann doch nochmal mehr 2 Punkte verloren, weil sie ja die letzten 13 Minuten in Überzahl gespielt haben, weil Schlotterbeck die gelb-rote Karte gesehen hat. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon für die Ansprüche, auch natürlich mit dem Umbruch und der dazu gewonnenen Qualität, klar, auch eine kleine Überraschung, dass Sebastian Haller jetzt doch noch abgegeben wurde, um kurz vor Mitternacht. Aber trotzdem schon eine kleine Enttäuschung auch für Borussia Dortmund und Nuri Sahin.
Ich habe ja letzte Woche meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, was Borussia Dortmund da so geplant hat, gerade in der Offensive. Füllkrug, den beliebtesten und sicherlich auch einen der besten deutschen Stürmer, nach West Ham abgegeben. Machen wir, vielen Dank, so viel Zeit muss sein. Dann ist Mokoko verliehen worden. Und dann, du hast es gerade angesprochen, Sebastian Haller ist auch noch weg. Und wer ist da vorne? Maximilian Bayer. Natürlich kein klassischer Neuner, kein klassischer Mittelstürmer, sondern eher einer, der über die Flügel kommt, der in der vergangenen Saison auch 15 oder 16 Tore für die TSG Hoffenheim erzielt hat, aber eben kein klassischer Mittelstürmer ist. Und ich verstehe nicht, wie man 3 Stürmer abgeben kann. Ja, Dortmund hat Serhou Guirassy geholt, der ist aber nicht fit. Der Transfer wäre fast gescheitert, weil er zuerst durch den Medizincheck gefallen war und er ist noch nicht spielfähig. Und bei Guirassy habe ich ja auch meine Zweifel, das habe ich ja auch gesagt, ob der nochmal so eine Saison wie die vergangene beim VfB Stuttgart dann in Schwarz und Gelb bei Borussia Dortmund spielen kann. Deswegen verstehe ich nicht, was sich Borussia Dortmund da in der Offensive vorgestellt hat, wie man so dann in die Saison gehen kann. 3 Stürmer abgeben und im Prinzip keinen Ersatz holen, der das Prädikat Mittelstürmer, nee, das ist kein Prädikat, aber der die Bezeichnung Mittelstürmer trägt. Ich bin da nach wie vor sehr verwundert.
Ja, also ich glaube, ich traue das schon Serhou Guirassy zu, dass er wieder zu der Stärke findet, die er beim VfB Stuttgart gezeigt hat. Und das möchte ich auch begründen, einfach weil der Fußball, der Offensivfußball natürlich ein ganz anderer war und ist beim VfB Stuttgart, als er eben zuvor war beim 1. FC Köln. Und ich glaube, dass man eben mit dieser Offensivqualität, mit dieser Vorbereiterqualität, die ja Borussia Dortmund auch zweifelsohne besitzt, dass man ihn dann entsprechend in Szene setzen kann. Und ich glaube, er ist dann genau der richtige Zielspieler. Er bringt natürlich alles mit. Er bringt die Geschwindigkeit mit, er bringt die Technik mit und er bringt auch die Abschlussstärke mit. Von daher glaube ich das schon. Aber trotzdem ist natürlich ein großes Risiko mit dabei, einen du hast es angesprochen, verletzten Spieler zu verpflichten, der nun aber gleichzeitig als so eine Art Wunderheiler benötigt wird, weil auch bei Maximilian Bayer muss man natürlich auch nochmal sagen, wenn man überlegt, woher der kommt, zweimal ausgeliehen worden an Hannover 96, dann eine starke Dreiviertelsaison gespielt. Er war ja zu Beginn der vergangenen Saison noch gar nicht mal Stammspieler, hat sich dann da reingespielt. Ja, er hat richtig gut gespielt, aber ja, er ist auch erst 21 und ja, das haben wir von vielen anderen Jungspielern auch gesehen. Die brauchen dann auch nochmal zwischendurch mal wieder 2, 3, 4 Spiele, um abzutauchen, und diese Zeit hast du in der Regel bei Vereinen wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, RB Leipzig, wenn man noch dazu ziehen möchte, natürlich Bayern München nicht, weil es immer funktionieren muss. Du musst eigentlich immer funktionieren. Und dass es eben jetzt auch mal nicht funktioniert hat, das hat man zum Beispiel auch in Bremen gesehen. Deswegen wird Guirassy gebraucht. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Fitnesszustand kehrt er jetzt vor allen Dingen dann nach der Bundesliga-Pause, nach der Länderspielpause wieder zurück, und kann er dann auch schon entsprechend über 90 Minuten gehen oder dauert das noch ein bisschen?
Hast du da vorne eigentlich die rote Ampel gesehen?
Nee.
Wollen wir das Rätsel auflösen?
Wir müssen es auflösen, oder?
Wen haben wir vorhin am Flughafen gesehen? Ich will dir sagen, wer mir auch über den Weg gelaufen ist, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Bernd Hoffmann. Bernd Hoffmann, der ehemalige HSV-Präsident. Aber ich weiß nicht, ob der in derselben Maschine saß wie wir, aber mit uns in derselben Maschine, in der Eurowings-Maschine von Hamburg nach Piep. Wir wollen ja nicht sagen, wo wir sind. Doch, München haben wir schon gesagt, ne? Okay, wer saß im Flieger? Wie heißt der Mann? Was hat der mit Fußball zu tun?
Er ist quasi der André Schürrle des Holstein-Aufstiegs. Er hat die Vorlage gegeben auf Pichler. Bevor es dann 1-0 stand, hat er die Flanke, noch einen Übersteiger gezogen und dann maßgenau auf den Kopf von Pichler. Tom Rothe haben wir getroffen, den U20-Nationalspieler.
Genau, Tom Rothe saß dort mit einer kurzen Hose, er hatte einen Rucksack dabei. Die Haare werden immer länger, ne? Also man könnte auch, hätte auch denken können, der wäre gerade auf dem Weg zum Kitesurfen oder er wäre ein Surfer. Er ist ja sehr groß und er war mit leichtem Gepäck unterwegs. Ich habe da mal geguckt, jetzt ist Länderspielpause, er ist U20-Nationalspieler und die U20 spielt am 5.9., das ist am Freitag, ein Länderspiel in Rumänien. Was der jetzt in München macht, das müssen andere recherchieren. Wir wissen es nicht. Und wir konnten ihn auch nicht fragen, weil das so wuselig war, als wir aus dem Flieger ausstiegen. Da haben wir ihn dann aus den Augen verloren, obwohl er, wie gesagt, sehr groß ist.
Genau, das war noch wuseliger als seine Haare. Und ja, wir haben ihn nur gegrüßt, beziehungsweise er hatte uns gefragt, ob er noch ein schnelles Foto machen kann. Er hat gesagt, ihr seid doch die beiden von Anstoß. Euch höre ich doch seit Jahr und Tag. Ja, also Tom Rothe und der gemeinsame Trip nach München, das haben wir jetzt ja mittlerweile auch aufgeklärt.
Am Gepäckband haben sich unsere Wege getrennt. Die Wege von Fabian und mir. Nein, die Wege von uns und von Tom Rothe. Zu Holstein Kiel wollte ich übrigens noch was sagen. Ich denke immer noch Tom Rothe, Holstein Kiel. Tom Rothe hat ja jetzt tatsächlich sein erstes Spiel für Union Berlin gemacht. Muss ja auch ein aufregender Nachmittag für ihn gewesen sein. Und das war ja eigentlich der Abend, der Freitagabend. Damit begann ja der zweite Spieltag mit dem 1:0 von Union gegen St. Pauli. Bis 16 Uhr war Robin Gosens noch für die Startelf vorgesehen. Und dann wurde er durch Tom Rothe ersetzt, weil Gosens dann Holterdiepolter, Sebastian Polter, herzlich willkommen in Braunschweig, da wurde Gosens nämlich verliehen, angeblich für 750.000 Euro an die Fiorentina, an den AC Florenz verliehen. Das passierte wirklich nur wenige Stunden vor dem Anpfiff. Bo Svensson hatte seine Startelf wahrscheinlich schon in Kreide, mit Kreide an die Tafel geschrieben. Gosens raus, ab in den Flieger, ab nach Florenz, Rothe rein rotiert. Am Ende leider 1:0 gegen St. Pauli gewonnen. Ja, verrückt, dieser Deadline-Day. Ich bin ja kein Freund davon und ich glaube, viele Trainer. Ralf Rasenhüttl hat das ja am Donnerstag bei der Spieltags-PK 2 Tage vor dem Spiel gegen Kiel auch durch seine schlechte Stimmung sehr anschaulich zum Besten gegeben, dass er davon nichts hält, dass so spät, nämlich am 31. August, noch Wechsel möglich sind.
Robin heißt nicht Bleibsens, sondern Gosens, und deswegen ist er gegangen und hat auch getroffen. Er kam, sah und traf in der 96. Spielminute für die Fiorentina. Jetzt in Lila unterwegs und ja, in Italien fühlt er sich wohl. Das hat er ja auch mal in einer Talkshow verraten. Da schmeckt der Espresso einfach am besten und hin und wieder auch mal Der Aperol Spritz, er mag Dolce Vita mehr als Dolce Vita bei Union Berlin. Mehr Fiorentina, mehr Toskana ist das, glaube ich. Ne? Florenz ist Toskana.
Ja, es ist Toskana. Trotzdem ist es ja komisch. Ne? Robin Gosens hat ja die EM verpasst. Das hat ihm Nagelsmann ja auch gesagt bei diesem Nominierungsgespräch. Bei ihm war es dann halt das Gegenteil einer Nominierung, nämlich eine Ausbotung, dass er ja so ein bisschen bei Union Berlin im Strudel mit runtergezogen worden ist. Also man kann auch etwas harsch sagen, er hat durch den Wechsel nach Berlin und durch den Absturz vom Champions-League-Teilnehmer zum Abstiegskandidaten seine EM-Teilnahme verspielt. Aber trotzdem bist du ja viel mehr auf dem Radar des Bundestrainers, wenn du in der Hauptstadt spielst, wenn du bei einer Bundesliga bist, wenn du bei Union Berlin unter Vertrag stehst. Aber ich erinnere mich auch, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, über diese Doku, die Tommy Schmidt, der Podcast-Kollege, der sich ja unseren Podcast zum Vorbild genommen hat, um dann auch einen eigenen Podcast, einen eigenen Fußball-Podcast rauszubringen. Der hat eine Doku gemacht fürs ZDF, hat vor der EM drei Spieler, Niklas Füllkrug, Marc-André ter Stegen und eben Robin Gosens für einen längeren Zeitraum begleitet. Bei ter Stegen war dann zu sehen, wie er reagiert hat, nachdem klar war, dass Neuer im Tor stehen würde und nicht ter Stegen. Und Robin Gosens hat er, ich glaube, im November oder Dezember in so einem grauen, typisch deutschen Monat getroffen. Und ich erinnere mich daran, wie Gosens damals sagte, dass er mit Berlin noch gar nicht warm geworden sei. Mit dieser großen, grauen, kalten Stadt, der ja vorher in Italien spielte, in Bergamo und in Mailand. Vielleicht hat das dann auch eine größere Rolle gespielt für seinen Wechsel zurück nach Italien.
Glaube ich auch. Glaube ich ganz gewiss. Und ich glaube auch, dass bei Robin Gosens auch wirklich sehr, sehr viel passieren muss, dass er nochmal die Chance bekommt, an einem großen Turnier teilzunehmen. Das wäre dann ja die WM. Und ich glaube, das ist wirklich eine gar nicht mal so steile These. Du lachst ja immer, wenn ich sowas sage, aber ich glaube...
Bei Eintracht Frankfurt habe ich zu Recht gelacht.
Ja, das stimmt. Du lachst auch häufig zu Recht. Aber du schmunzelst auch immer, wenn ich sowas sage, wie, ich meine, in zwei Jahren kann wirklich sehr, sehr viel passieren. Und ich glaube, dass sich die Nationalmannschaft auch nochmal so weiterentwickeln. Zumindest kann. Man weiß es natürlich nie. Was macht Gruder jetzt bei Brighton?
Nix.
Was macht aber wirklich Paul Wanner zum Beispiel in der Zukunft? Weil das heißt ja nicht automatisch, dass wenn er zurückgeht zum FC Bayern, dass er dann auch bei den Bayern bleibt. Vielleicht geht er auch noch mal ein Jahr nach Leverkusen. Man weiß es nicht, zu Liverpool. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber genauso traue ich eben auch Tom Rothe zum Beispiel diesem Entwicklungsschritt zu und kann mir dann auch vorstellen, dass auf der Linksverteidigerposition Mittelstädt und Tom Rothe sich dann vielleicht um die Startelf bewerben werden und Gosens wird komplett draußen sein. Also von daher, in diesen zwei Jahren kann viel passieren. Und ich sehe nicht nur aufgrund dieses Wechsels, sondern ganz generell Robin Gosens auch eher in der Außenseiterposition, auf dieser Position.
Ja, der ist jetzt auch 30 und wäre dann 32 2026. Und ja, also auf den ersten Blick wundert man sich vielleicht, warum er die Bundesliga verlassen hat. Da ist man ja normalerweise mehr in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung des Bundestrainers. Aber vielleicht macht aufgrund der Gründe, die wir genannt haben, so eine Rückkehr nach Italien, in dem Fall ja ein Wechsel zum AC Florenz, für ihn mehr sind. Ja, Tom Rothe, der war ja in Hamburg und hat ja auch sein erstes Bundesligaspiel gemacht gegen seinen Ex-Verein. Er ist ja nicht nur Ex-Kieler, er ist ja auch Ex-St. Paulianer. Und mir ist aufgefallen, seitdem hat man auch gleich eine Straße nach ihm benannt in Hamburg. Da gibt es ja diese Straße, die den Dammtorbahnhof mit dem Klosterstern verbindet. Die Rote Baumchaussee heißt die jetzt. Das haben die relativ schnell gemacht in Hamburg. Ich bin erstaunt, wie schnell so Straßen umbenannt werden können.
Ja, definitiv. Tom Roten Baumchaussee, definitiv. Ja, es wird, glaube ich, noch viel von ihm zu hören sein. Und in der Nationalmannschaft müssen wir noch ganz kurz sagen, da sind die großen Namen passé, da wird es jetzt gerade um große Namen deutlich stiller.
Genau, Angelo Stiller, der Mann aus dem Maschinenraum des VfB Stuttgart, Sechser, Achter, auf jeden Fall ist ein zentraler Mittelfeldspieler, ist jetzt zum ersten Mal dabei. Ich habe mich auch gefragt, was wäre eigentlich, wenn Angelo Stiller, der ist ja jetzt nicht Kapitän, in der Nationalmannschaft schon mal gar nicht, aber auch nicht beim VfB Stuttgart, das ist ja Atakan Karasor, auch ein Ex-Kieler. Aber mal angenommen, Angelo Stiller ist dann mal Kapitän. Der Kapitän darf ja nur noch mit dem Schiedsrichter sprechen. Wenn denn Captain Angelo Stiller beim Schiedsrichter vorspricht, wäre das dann ein stiller Protest?
Definitiv. Und ich habe mich gefragt, wenn er dann möglicherweise auch in zwei Jahren in Amerika dabei ist, ob es eine Bild-Zeitung-Schlagzeile geben könnte, Jule, Los Angeles.
Und was haben die Sportfreunde Stiller damit zu tun? Ja, mehr habe ich zur Nationalmannschaft gar nicht zu sagen. Oder wolltest du denn noch so in die Detailarbeit gehen, in die Kaderarbeit? Wolltest du noch mit mir diskutieren, wer jetzt Nachfolger von Manuel Neuer wird? Ich glaube, da kann es nur einen geben.
Es kann nur einen geben.
Olli Baumann.
Olli Baumann for President. Und was können wir noch Volley nehmen? Wir können auch Volley nehmen, dass es, glaube ich, tatsächlich noch kein... Rüdiger ist nicht mit dabei.
Ja, aber das hat, glaube ich, Belastungssteuerungsgründe. Der hat ja eine lange Saison gehabt mit Real Madrid und hat die EM gespielt. Und auch Leroy Sané ist noch nicht dabei. Der war ja auch bei der EM verletzt. Und das ist ja auch einer der Gründe gewesen, weshalb er eben diese EM gespielt hat und keine gute EM. Und die sind nicht dabei. Ansonsten sind aber die üblichen Verdächtigen dabei. Ne? Brajan Gruder und Rocco Reitz sind übrigens nicht dabei, die ja den Trainingskader in der EM-Vorbereitungsphase mit aufgefüllt haben. Aber sonst sind wirklich nur Spieler dabei, die man auch hätte erwarten können.
Wer wird ein Kapitän? Was glaubst du?
Ah, gute Frage. Jo Kimmich.
Kimmich, okay. Ja, oder vielleicht tatsächlich Jonathan Tah.
Ich glaube, Josua Kimmich. Ich glaube, der will's auch. Und der wäre auch dran. Und der ist Bayern-Spieler. Und das macht sich immer gut, wenn du ein gestandener Bayern-Spieler bist, wenn du schon ein paar Turniere mit der Nationalmannschaft bestritten hast. Tah ist ja eigentlich erst seit ein paar Monaten Stammspieler. Ich glaube, Kimmich wird der Kapitän.
Und dann haben wir noch eine wirklich fast schon allerletzte Frage. Wer hat die neue Champions League verstanden von euch?
Ha! Alter, Ich habe mir ein paar Sachen gemerkt. Ja, der VfB Stuttgart spielt jetzt gegen Real Madrid und der FC Bayern gegen den FC Hansi Flick Barcelona. Und ansonsten, ja, verstanden habe ich sie, aber ich finde sie natürlich nicht gut. Ich fand sie aber vorher nicht gut mit dieser Gruppenphase. 32 Mannschaften, 8 Gruppen, A4. Ich bin echt erst mit der K.O.-Phase, mit dem Achtelfinale in den vergangenen Jahren in die Champions League eingestiegen und ich glaube, das wird sich jetzt bei mir nicht ändern. Es ist ja so, willst du sie erklären oder?
Nee, aber ich glaube...
Muss man sie erklären?
Nee, ich glaube, man muss sie nicht erklären. Aber was ich so schade finde, also ich finde dann doch, also bei der Conference League und bei der Europa League, da gehe ich mit. Da habe ich auch so das Gefühl, da wird es immer erst so nach dem Jahreswechsel so richtig spannend, wenn sie die richtigen K.O.-Spiele einsetzen. Also in der Conference League meistens dann erst mal Halbfinale, aber Achtelfinale Europa League kann man schon so machen. Ich finde, die Champions League hat auch so interessante Paarungen. Also auch gerade so mit deutscher Beteiligung finde ich schon gut. Aber da fand ich eben auch in so einer Gruppe das nochmal deutlich spannend. Da um zu gucken, so ja, okay, jetzt musst du dann da, aber auch noch mal im Rückspiel und ja, okay, und was macht die Konkurrenz und jetzt bist du aktuell auf 2 oder 3 und ich finde so dieses aktuelle neue Format, das sendet sich so weg. Du hakst einfach nur so Begegnungen ab und dann so, ja, mal gucken dann.
Aber wenn du von 6 Gruppenspielen die ersten 4 gewonnen hast, ja, dann waren die Spiele Nummer 5 und 6 auch bedeutungslos. Ja. Da kamen dann die Wanners und Franz Kretzig zum Einsatz beim FC Bayern. Das sind übrigens die Berge, siehst du das?
Oh ja.
Jetzt sieht man sie so richtig schön. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich drauf. Aber ich will trotzdem noch eben die Champions League erklären. Es gibt jetzt 36 Vereine in einer Liga. Am Ende eine Tabelle 1 bis 36. Jeder Verein spielt gegen 8 unterschiedliche Gegner. 4-mal zu Hause, 4-mal auswärts. Danach entsteht eine Tabelle. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen im Playoffs die weiteren 8 Achtelfinalteilnehmer aus. Am Ende gibt es dann über 180 Spiele und es werden 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet und an die Vereine verteilt und nicht mehr nur knapp 2 Milliarden Euro. Es geht ums liebe Geld. Es wird mehr Geld eingespült und eingespielt. Es wird auch mehr Geld ausgeschüttet und verteilt. Und das ist der Grund, weshalb die Champions League diese Reform erlebt. Die Europa League übrigens auch. Die Conference League auch. Aber da gibt es dann für den ersten FC Heidenheim nicht 8 Spiele in der Ligaphase, sondern nur 6. Und das haben wir eingangs gesagt. Eines dieser 6 Spiele findet eben gegen den FC Chelsea statt. Das werde ich mir dann wahrscheinlich trotzdem nicht angucken. Obwohl ich großer FC Heidenheim-Fan bin.
Ich auch. Und wir sind ja auch nicht mehr weit weg von der Zugspitze, noch 55 Kilometer bis Garmisch-Partenkirchen. Weißt du, was Garmisch-Partenkirchen mit Hamburg gemeinsam hat?
Nix.
Doch, die haben beide eine Schanze.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ja, viel mehr habe ich dann aber auch nicht zu sagen. Wir müssen natürlich dazu sagen, ich habe der eine überrascht den anderen, dahingehend vorbereitet, weil wir sind zu einer Mietwagenstation gegangen und ich habe Auge einfach mal überrascht heute an unserem Hochzeitstag. Wir sind zur Mietwagenstation gegangen und wir haben uns den wirklich aller kleinsten Wagen gemietet, den man sich mieten kann. Das ist dann so, ich sag mal so Opel Corsa Format oder Toyota Aygo. Und die hat gesagt, möchten Sie unbedingt einen ganz kleinen Wagen haben? Und dann habe ich gesagt, so, naja, wir haben den ja gebucht. Und dann hat sie gesagt, so, die haben wir alle nicht mehr da. Wir haben nur noch den allergrößten. Und den, also standesgemäß würde ich sagen, habe ich jetzt Auge für, der eine überrascht den anderen, organisiert, obwohl ich damit gar nichts zu tun hatte.
Wir könnten theoretisch noch mehrere Anstoßhörer mitnehmen, weil hier so viel Platz ist und das Auto fährt tatsächlich alleine. Fabian, der macht gerade die Steuererklärung nebenbei und schnürt sich die Schuhe. Aber ich will trotzdem, das ist jetzt nicht der eine überrascht den anderen, das wird es in der gewohnten Form nicht geben. Ist ja auch schwierig, wenn man zu zweit in einem fahrenden Auto sitzt, aber ursprünglich hätte ich das an der gerissenen Siegesserie oder Erfolgsserie von Bayer Leverkusen aufhängen wollen. Eine Frage noch, bevor ich den Satz weiterführe, ist, RB Leipzig ist eigentlich ein Serienkiller, wie man den auch im Tatort am Sonntagabend manchmal erlebt?
Definitiv. Und sie haben das gemacht, was auch viele Menschen machen, wenn sie ja sozusagen die Familientradition fortsetzen wollen. Sie haben auch sich mit dem Vermehren beschäftigt, ne?
Ja, genau, der spielt da jetzt. Leverkusen war 35 Bundesligaspiele ungeschlagen. Ich sage dir ja, es ist in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, und die gibt es, wie wir ja alle wissen, seit 1963, nicht die längste Serie an ungeschlagenen Spielen. Was glaubst du so aus deinem Gefühl heraus, wie viele Vereine haben noch längere Serien in all den Jahren zustande gebracht? Wie viele waren das?
Boah, ich sag jetzt einfach mal 4.
Es waren 2. Welche beiden Vereine waren das?
Werder Bremen.
Falsch.
Bayern München.
Richtig. Und der zweite Verein?
Borussia Dortmund.
Falsch.
Der VfB Stuttgart.
Falsch.
Eintracht Frankfurt.
Falsch.
Borussia Mönchengladbach.
Falsch. Der Verein spielt aktuell nicht in der Bundesliga.
Nürnberg.
Falsch.
Schalke.
Falsch.
Hertha.
Falsch.
HSV.
Richtig. Gut, dass du das auf Anhieb gewusst hast. Ich will dir auch sagen, wann das geschah. Der HSV ist in dieser Tabelle, es geht um die längsten ungeschlagen Serien in der Bundesliga, die Nummer 2. Leverkusen war 35 Spiele ungeschlagen, der HSV 36. Zwischen dem 30. Januar 1982 und dem 29. Januar 1983. Die hätten ja fast das Einjährige gefeiert, haben sie um einen Tag verpasst. Trainer damals natürlich Ernst Happel. Erster Bayern München, 53 Spiele. Das war zwischen November 2012 und April 2014. Und das war Pep Guardiola, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja, kann gut sein. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber ich vertraue dir da einfach mal.
Ja, mir kann man vertrauen. So, die Berge kommen näher. Die Folge ist fast am Ziel, wir noch nicht ganz. Möchtest du noch was loswerden oder möchtest du dich jetzt ausschließlich auf deinen Job als Chauffeur konzentrieren?
Es gibt ja so Kartendecks, ne? Also Spielkarten, mit denen man so unterschiedliche Sachen spielen kann. Wenn man da jetzt statt Bube, Dame, König, Ass dann so Bergketten hätte, weißt du, welches Spiel man dann spielen könnte?
Nein.
Mau Mountain.
Ja, das habe ich gestern gespielt in der ursprünglichen Form Mau Mau mit meiner Tochter. Das war ausgeglichen. Mal hat sie gewonnen, mal habe ich gewonnen. Mau Mau finde ich super. Haben wir eine Dreiviertelstunde gespielt.
Ich hole jetzt auch hier gleich die Karten raus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Apropos Karte, ich blicke mal hier ganz kurz auf die Karte. Rechts von uns ist 2 Seen weiter der Ammersee. Was ist das denn hier eigentlich für ein See? Weißt du das?
Mit T, ne?
Ja, das ist der Tu.
Tu, kann man das? Hier, pass auf. Das ist der Starnberger See. Na, guck an. Der Starnberger See. Ja, und
Iffeldorf.
Penzberg ist nicht weit. Ja. Gerätsried. Wir sind aber noch nicht da.
Nee.
Aber wir beeilen uns. Jetzt drücken wir so richtig auf die Tube. Das war die schnellste Anstoßfolge der Geschichte. Die nächste wird wieder langsamer und vielleicht auch wieder etwas vertrauter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß und schreibt uns gerne an anstoß-podcast über Instagram. Hört ihr das hier?
Jetzt gebe ich mal richtig Gas.
So klingen die 12-Zylinder. Also, macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Echo, echo, echo.
Tschüss.
Hola, Rio!
Anstoß, der Fußballpodcast.